Herzlich willkommen zu Mord hoch 2, einem Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich heiße Sarah Wedler. In diesem Podcast behandeln wir geklärte und ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle, mal mehr, mal weniger bekannt. Gemeinsam haben all diese Fälle, dass sie uns nicht mehr loslassen.
Da es in den Fällen um echte Menschen geht, möchten wir euch bitten, in euren Kommentaren oder Diskussionen immer respektvoll zu bleiben. Triggerwarnungen zu den jeweiligen Verbrechen, falls vorhanden, findet ihr in der Beschreibung der Episode und in den Shownotes. Sarah, weißt du, wie lange wir unseren Podcast jetzt schon betreiben?
Ja klar, seit Oktober 2024.
Geht das ein bisschen genauer?
Nö. Was meinst du, die Anzahl der Tage oder was?
Ja, also ich habe das schon mal vorher ausgerechnet und okay. Ich habe mir das auch alles mal aufgeschrieben. Es sind jetzt exakt 260 Tage.
Ach krass.
Wir haben schon die 50. Folge überschritten. Gut, das hast du wahrscheinlich selber gemerkt.
Das weiß ich auch, ja.
Wir haben bei Podigy mittlerweile die 40.000 Hörermarke geknackt.
Boah.
Und es gibt noch ein kleines Jubiläum. Das weißt du wahrscheinlich schon, weil das habe ich ja schon so ein bisschen gefeiert. Wir haben nämlich bei Instagram die 3.000er Marke geknackt.
Ja, das weiß ich auch schon.
Genau, und das sind jetzt auch nur so ein paar kleine Meilensteine, aber ich finde die einfach toll und ich finde die einfach besonders und ich freue mich darüber.
Ja, ich finde das auch so krass. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass wir so eine Folge raushauen und sich die dann so viele Leute anhören. Das ist einfach so eine heftige Vorstellung.
Ja, also ich finde es auch ganz, ganz krass und ich finde es auch ganz cool und ich weiß auch noch ganz genau, als wir angefangen haben und in der ersten Woche hatten wir dann insgesamt 1000 Hörer und da war ich schon so, boah, und das in der ersten Woche und wo kommen denn diese ganzen Leute her?
Ja, ich auch. Und ach, weiß nicht, bevor wir angefangen haben, habe ich auch gedacht, ja, cool, wenn uns ein paar hundert Leute zuhören, weil ich meine, im Endeffekt haben wir das als Hobby gestartet und ich hätte nie gedacht, dass das so viele werden und ja, ich finde es einfach krass, man hier so sitzt, nimmt einfach so auf und dann geht das an so viele Leute daraus. Also es ist einfach unglaublich. Cool.
Ja, also ich finde es auch unglaublich cool und ja, Sarah findet es eben auch unglaublich cool und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ein kleines Gewinnspiel für euch da draußen veranstalten wollen. Wir hatten letztes Mal gefragt, was ihr denn gerne mal so von uns gewinnen würdet und da haben ganz viele gesagt, dass sie gerne mal unsere Bücher gewinnen würden, weil Sarah und ich schreiben ja auch Krimis und Thriller. Und ja, also alle, die es noch nicht tun, sollten jetzt ganz, ganz dringend auf Instagram gehen, die Seite Mordhoch2 öffnen, Mordhoch2, die 2 ausgeschrieben, .truecrimepodcast und dann am Gewinnspiel teilnehmen. Es gibt nämlich diesmal ein kleines Crime-Paket von uns zu gewinnen. Da drin sind 3 Bücher von uns, eine Mordhoch2-Tasse, ein Mordhoch2-Aufkleber und Lesezeichen. Und ihr müsst eigentlich gar nicht viel machen, außer diesen Beitrag zu kommentieren.
Ist easy, oder? Ich glaube, ich mache auch mit.
Du darfst nicht.
Ach Mann.
Und wir freuen uns natürlich auf jeden, der uns nicht nur folgt, um zu gewinnen, sondern der uns auch folgt und einfach bleibt, weil wir haben bei Instagram immer mal Fotos zu den Fällen. Manchmal nehmen wir auch kleine Videos auf und so. Und ihr kriegt auch manchmal so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen. Deswegen bleibt einfach dabei.
Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem heutigen Fall. Nadine.
Ja.
Du kennst doch mit Sicherheit diese Fälle, bei denen ein Verdächtiger präsentiert wird und gegen den sprechen irgendwie total viele Indizien und du denkst dir, ja klar, der muss es gewesen sein. Aber dann taucht ein zweiter Verdächtiger auf und gegen den sprechen irgendwie auch total viele Indizien und du denkst dir, der kann es genauso gut gewesen sein.
Ich hatte das ganz doll bei den Snapchat-Morden, bei diesen beiden Mädels, die da umgebracht worden sind. Da ist ja irgendwie auch ein Verdächtiger nach dem nächsten präsentiert worden und ich habe bei jeder Theorie habe ich gedacht, jo, das ist es jetzt aber. Nee, ja klar, der war das jetzt. Beim nächsten wieder. Nee, ganz sicher. Also da passt so viel, der muss es gewesen sein.
Boah ja, sowas macht einen total verrückt und ich finde einen Fall, wo das noch so ist, ist der von JonBenet Ramsey.
Oh ja, ja.
Da gibt's doch auch irgendwie total viele, die es gewesen sein könnten und der Fall ist ja bis heute ungeklärt und solche Fälle sind ja oft am Ende ungeklärt. Man bleibt einfach mit den ganzen Fragezeichen in seinem Kopf zurück und geht immer wieder diese verschiedenen potenziellen Täter durch. Und insofern habe ich jetzt erstmal eine gute Nachricht.
Heute ist das nicht so.
Genau, unser heutiger Fall ist geklärt. Das heißt, ihr werdet nur zwischendurch die Krise kriegen wegen den ganzen verschiedenen Verdächtigen.
Auch am Schluss.
Ja, okay.
Ich finde, da ist schon einiges schiefgelaufen, worüber man sich hinterher so richtig doll ärgern kann.
Wir sprechen nämlich heute über einen Fall, der viel zu wenig bekannt dafür ist, wie schockierend er ist. Wir reden über den tragischen und absolut vermeidbaren Mord an Judith Tyson, einer jungen Frau, die glaubte, ihren Weg gefunden zu haben und nicht ahnte, dass dieser in den Tod führte.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, weißt du, was ich am Sommer so toll finde?
Die Sonne, die langen Sommerabende, dass man schwimmen gehen kann.
Ja, das alles auch. Und mit den langen Abenden, da liegst du auch gar nicht so verkehrt. Ich mag vor allen Dingen so warme Sommerabende, wo gerade so die Sonne untergeht, wo man zusammensitzt, grillt und ein paar Cocktails trinkt. Das könnte ich im Sommer eigentlich so jeden Abend machen.
Ja, jeden Tag Alkohol könnte ich auch.
Ja, ist klar. Nee, jetzt aber mal im Ernst. Das geht natürlich nicht jeden Tag Alkohol und deswegen bin ich jetzt auch total froh über die neuesten Produkte von Holy. Es gibt jetzt nämlich alkoholfreie Energy Cocktails. Und zwar in den Sorten Daiquiri, Mojito und Piña Colada. Und ich persönlich bin ja der totale Mojito-Fan. Ich mache ja sowieso irgendwie an alle Holy Drinks Eiswürfel mit Minze da drin und pimpt das so ein bisschen auf. Und ja, da passt der Mojito natürlich perfekt zu mir.
Das ist auch genau was für mich, muss ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass mir persönlich die Piña Colada-Sorte am allerbesten geschmeckt hat. Also für alle da draußen, die Holy Energy-Sorten Mojito McCaw und der Kiri Dolphin sind wieder zurück. Außerdem neu mit dabei ist der Holy Energy in der Geschmacksrichtung Piña Colada Capybara.
Einige von euch haben wir ja schon holifiziert.
Holifiziert ist gut.
Ja, für alle anderen, es handelt sich bei Holy um Getränke in Pulverform. Dieses Pulver, das mixt ihr einfach im Holy Shaker mit einem halben Liter Wasser, dann wird ganz kräftig geschüttelt und schon habt ihr ein leckeres Getränk. Es gibt auch verschiedene Arten von Holy Drinks. Einmal den Holy Eistee, der ist perfekt für eigentlich jede Tageszeit, finde ich. Die Holy Energy Drinks, die es jetzt eben auch als Cocktail gibt und die super für den Abend sind. Aber man kann die Energy Drinks auch ganz gut trinken, wenn man mal die Nächte durchmachen möchte oder durcharbeiten muss. Aber auch morgens geben sie einem einen richtigen Kick. Und die Holy Hydration Drinks, die sind total super nach einem aktiven Tag und verpassen einem so einen zusätzlichen Boost.
Dazu kommt, dass für alle Holy Getränke das Motto gilt, no bullshit. Das bedeutet, dass auf ungesunde Inhaltsstoffe wie beispielsweise Zucker und Taurin verzichtet wird. Stattdessen setzen die Getränke von Holy auf Vitamine, Antioxidantien, Elektrolyte und sogenanntes New Caf. Das ist ein Koffein, das langsamer und gleichmäßiger freigesetzt wird als klassisches Koffein. Dadurch hält die Wirkung länger und ihr habt anschließend nicht diesen typischen Koffein-Crash, dass ihr total müde werdet, sobald die Wirkung nachlässt. Also probiert doch einfach mal die super leckeren neuen Holy Energy Drinksorten Mojito McCaw, Daiquiri Dolphin und Piña Colada Capybara. Sie sind wie gesagt alle alkoholfrei, aber Achtung, ihr müsst schnell sein, denn die Sorten werden nicht permanent im Sortiment aufgenommen.
Und ich bin schneller als ihr.
Und ich auch. Außerdem startet der Launch am 17.06. um 16 Uhr. Das heißt, wenn ihr uns früher hört, stellt euch am besten einen Wecker.
Und das Beste ist, ihr könnt euch die Energy Drinks und auch die anderen Drinks von Holy jetzt super günstig bestellen. Wir haben nämlich Codes für euch, mit denen ihr richtig sparen könnt. Alle, die eben noch nicht holifiziert sind, bekommen mit dem Code MHZ5 jetzt 5 Euro Neukundenrabatt. Und wenn ihr schon genau solche Holy-Fans seid wie wir, dann spart ihr mit dem Code MHZ, übrigens alles groß geschrieben, 10% auf die gesamte Bestellung.
Was noch super ist, die Rabatte gelten auch auf bereits reduzierte Artikel. Und da Holy oft tolle Angebote hat, lohnt sich das für euch richtig.
Und ich habe jetzt was, was noch superer ist. Dazu gibt's nämlich jede Menge coole Sommergoodies gratis. Und obendrauf verlost Holy noch 5 Traumreisen im Wert von 2.500 Euro unter allen Bestellungen aus Deutschland. Und es handelt sich dabei so um ein physisches goldenes Ticket, das zufällig in ausgewählte Bestellungen dazugelegt wird. Also nicht einfach wegschmeißen, sondern reisen. Viel Glück!
Wie spannend ist das, wenn du dein Paket aufmachst und hast dann da so ein goldenes Ticket drin?
Ja.
Toll wäre es auf jeden Fall, wenn ihr für eure Bestellung den Link aus unseren Shownotes benutzen würdet, denn dann bekommen wir eine kleine Beteiligung. Und das hilft uns natürlich sehr, den Podcast hier weiter zu betreiben und ein paar Kosten abzudecken. Also Dankeschön schon mal im Voraus. Ganz viel Spaß beim Shaken, guten Durst und schöne Sommerabende mit den alkoholfreien Holy Drinks.
Prost!
Cheers! Jetzt geht's weiter mit dem Fall. September 2015. Erinnert ihr euch an 2015? Es ist das Jahr, in dem Hello von Adele plötzlich überall läuft. Star Wars kehrt nach 10 Jahren mit das Erwachen der Macht zurück ins Kino. Alle spielen Pokémon Go und irgendwie ist gefühlt jeder Zweite mit einem Selfie-Stick unterwegs. Viele feiern, reisen, streamen die erste Staffel von Narcos. Es ist eine Zeit, in der von den Katastrophen und Dramen der späten 2010er und frühen 2020er Jahre noch nichts spürbar ist und sich das Leben leicht anfühlt. So auch für Judith. Endlich. Denn die 23-Jährige hat keine leichte Zeit hinter sich. Judith stammt aus Loccum in Niedersachsen. Sie ist dort mit einer Schwester aufgewachsen, ihre Eltern sind geschieden. Judith hat aber zu beiden Elternteilen ein gutes Verhältnis. Zu ihrer Mutter sowieso. Ihr erzählt die 23-Jährige viel aus ihrem Leben und die beiden pflegen einen engen Kontakt. Mit dem Vater ist es in der letzten Zeit ein klein wenig holpriger gewesen. Judith hatte ihn um Geld gebeten und zwischen ihr und dem Baldrentner muss es wohl etwas Knatsch gegeben haben. Aber nichts Ernstes, kein Zerwürfnis. Nur so ein ganz normaler Konflikt, wie es ihn in Familien eben manchmal gibt. Generell ist Judith kein lauter, kein rebellischer oder gar aufsässiger Mensch. Sie ist ruhig, naturverbunden, gern mal für sich allein, verträumt. Und irgendwie sieht man ihr das auch an. Judith hat schulterlanges, dunkelblondes Haar und ein weiches, freundliches Gesicht. Große Augen, die meist hinter einer dunkelrandigen Brille versteckt sind. Mal trägt sie ein Halstuch, mal eine Kette an einem Lederband. Und sie hat so ein Lächeln, das wirkt, als wäre sie ein Mensch, dem man alles anvertrauen könnte. Mit dem man einfach mal rumspinnen und vielleicht auch ein bisschen träumen kann. Mit dem man, wenn es drauf ankommt, aber auch Pferde stehlen kann. Judith ist extrem tierlieb. Sie hat auch selbst einen Kater. Sie mag außerdem Mittelaltermärkte und, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht vermuten würde, liebt Heavy Metal. Generell hat sie einen kleinen Hang zur Gothic-Kultur und ist, wie später eine Zeugin aussagen wird, auf einem Single-Portal für Gothics angemeldet. Im echten Leben tut sie sich mit dem Pflegen von Freundschaften manchmal schwer, weil sie sich oft und lange zurückzieht. Ihre Schwester berichtet, dass das Verhältnis der beiden zeitweise darunter gelitten habe. Auch davon abgesehen hat Judith eine schwere Zeit hinter sich. Sie ist mehrfach umgezogen, die Gründe sind nicht bekannt. Sie hat eine Hüft-OP vornehmen lassen müssen, die sie lange eingeschränkt hat, und mit dem BAföG gab es auch Probleme. Aber jetzt, im September 2015, ist das anders. Einiges hat sich geändert in Judiths Leben. Sie ist mit ihrem Kater in eine kleine Wohnung in Bad Rehburg bei Loccum gezogen. Und sie hat sich entschieden, Erzieherin zu werden. In den Medien ist mal von einer Ausbildung, mal von einem Studium die Rede. So oder so gefällt es Judith aber sehr gut und sie freundet sich auch schnell mit einer anderen jungen Frau an, die sie dort kennenlernt. Judith ist sich sicher, der Job als Erzieherin ist genau das Richtige für sie, auch wenn ihre Mutter aufgrund ihrer Schüchternheit daran zweifelt. Aber Judith lässt sich nicht beirren. Sie ist bereit, ihren Weg zu gehen und genießt gerade einfach nur ihren Neustart und das Leben. Wenn sie eine Auszeit braucht oder den Kopf frei zum Lernen, dann fährt Judith mit ihrem kleinen roten Fiat Seicento mit Namenskennzeichen in den Klosterwald, der direkt an das Kloster Loccum angrenzt. Diesen kennt sie schon seit ihrer Kindheit. Früher war sie oft mit ihrer Familie hier und noch heute liebt sie die Natur und die Ruhe. Am 12. September 2015 ist es mal wieder soweit und Judith nimmt sich vor, an ihren Lieblingsort zu fahren. Niemand ahnt, dass sie von dort nicht zurückkehren wird. Dass ihr Rückzugsort, ihr Safe Space, für sie zur tödlichen Falle wird.
Schauen wir uns Judiths letzten Tag jetzt einmal so genau an, wie es möglich ist. Was sie am Vormittag macht, das wissen wir nicht. Aber gegen 13.30 Uhr wird sie von einer Zeugin dabei gesehen, wie sie in ihrem Fiat Richtung Ortsmitte fährt. Sie soll dabei allein sein. Kurz darauf, um 14.07 Uhr, hält sie an einer Tankstelle. Hier ist allerdings nicht erkennbar, ob sich noch jemand im Wagen befindet. Judith ist zu sehen, wie sie kurz reingeht. Sie fragt dort wohl nach Tabak. Den gibt es aber an dieser Tankstelle nicht. Und sie fährt weiter zu einem Drogeriemarkt, in dem sie auch einkauft. Ein Kassenzettel belegt das. Danach fährt sie wieder nach Hause. Es ist jetzt ungefähr 14.30 Uhr. Doch nun soll sie nicht mehr allein im Auto sein. Eine Nachbarin sieht den Wagen und beschreibt, dass neben Judith auf dem Beifahrersitz ein junger Mann gesessen habe. Sie sagt, er habe kurz geschorene Haare und einen Stirnacken gehabt. Wenig später fährt Judith wieder los. Und man geht jetzt davon aus, dass ihr Ziel der Klosterwald ist. Ob sie allein oder jemand bei ihr ist, das weiß man nicht. Judith parkt ihr Auto jetzt auf jeden Fall am Kloster und es wird davon ausgegangen, dass sie dann in den Wald geht. Um 14:45, also nach der letzten gesicherten Sichtung, geht dann Judiths Handy aus. Und es wird danach nie mehr eingeschaltet. Es wird jetzt still um Judith. Totenstill. bis ihre Mutter 2 Tage später einen Anruf erhält. Dieser Anruf stammt von der Mitschülerin oder der Mitstudentin, mit der sich Judith kürzlich angefreundet hat. Wir nennen sie hier der Übersichtlichkeit halber Svenja, so ist sie auch bei der kürzlich erschienenen Folge von Aktenzeichen XY genannt worden. Svenja wundert sich jetzt, denn Judith war gestern und heute, also am 14. und 15. September 2015, nicht beim Unterricht. Und das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. Deshalb hat Svenja auch schon mehrfach versucht, sie auf ihrem Handy zu erreichen. Aber das Handy, das ist eben die ganze Zeit über aus. Und davon erzählt sie nun auch Judiths Mutter. Diese ist sofort alarmiert. Natürlich, ihre Tochter ist schüchtern und manchmal zieht sie sich auch zurück. Das weiß auch ihre Mutter. Aber einfach so 2 Tage untertauchen, den Unterricht ihrer geliebten Ausbildung schwänzen und noch nicht mal auf dem Handy erreichbar sein, das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. Und Judiths Mutter, die hat jetzt ein ganz komisches Gefühl. Eine Beklemmung, wie sie vielleicht nur Mütter kennen, die ahnen, dass ihrem Kind etwas zugestoßen ist. Sie fährt jetzt sofort zu Judiths Wohnung, für die sie einen Schlüssel hat. Und bei dem, was sie dort erwartet, wird die Beklemmung noch schlimmer. Judiths Kater kommt ihr entgegengelaufen. Er ist total aufgebracht und unruhig. Außerdem ist der Wäscheständer umgekippt und die Balkontür steht offen. Auf dem Tisch steht Judiths Laptop, aufgeklappt, und dort liegen ebenfalls ihre Lernunterlagen. Auch ein Teller steht dort, darauf noch die Schokokrümel von Judiths letztem Frühstück. Aber von Judith selbst fehlt jede Spur. Und sie ist auch weiterhin nicht erreichbar. Und so alarmiert ihre Mutter später die Polizei. Ja, und Sarah, was war hier bei dieser Beschreibung, als du zum ersten Mal davon gehört, oder du hast, glaube ich, zum ersten Mal gesehen bei Aktenzeichen XY, was war da so dein erster Gedanke?
Ja, genau, also ich habe das da gesehen und als ich da dann eben auch die Wohnung gesehen habe, war mein erster Gedanke eigentlich sofort, dass irgendwas passiert sein muss, weil wenn du ein paar Tage wegfährst oder weggehst oder was weiß ich, dann hinterlässt du deine Wohnung nicht so. Also das sah wirklich aus, als wäre sie nur mal kurz irgendwo hingegangen, kurz zum Einkaufen oder was weiß ich, weil da stand wirklich noch ihr Frühstückszeug rum und die Lernunterlagen waren so, dass man dachte, sie will jeden Moment damit weitermachen. Also so sieht's bei mir aus, wenn ich nur mal ganz kurz die Wohnung verlasse.
Ja, also ich habe direkt an einen Einbruch gedacht, weil für mich sprachen einfach mehrere Sachen dafür. Diese geöffnete Balkontür und der Kater. Ich habe irgendwie einfach gedacht so, naja, klar, wir wissen es nicht, wahrscheinlich hat sie ein Katzennetz gehabt oder sowas, aber das war jetzt auf den ersten Blick so, wo ich dachte so, du gehst nicht raus aus deiner Wohnung, lässt die Katze da und die Balkontür offen. Mhm. Und dann dieser umgestoßene Wäscheständer, da habe ich gedacht, dass da bestimmt irgendwie ein Kampf stattgefunden hat.
Ja, stimmt, klingt ein bisschen so. Also der umgestoßene Wäscheständer hat mich auch gewundert. Ich dachte dann aber, vielleicht war das einfach der Wind, weil die Balkontür offen war.
Ja, oder die Katze, weil sie wütend war.
Oder die Katze, kann natürlich auch sein.
Ja, und Judiths Mutter, die geht jetzt auf jeden Fall zur Polizei, aber die Polizei verhält sich leider wie so oft. Und ja, ich weiß, das ist auch zum Teil richtig, trotzdem ärgert es mich immer wieder. Die Polizei, die bleibt jetzt nämlich erstmal gewohnt unaufgeregt und sagt, Judith ist alt genug. Sie kann ihren Aufenthaltsort frei wählen, sie kann hingehen, wo sie möchte, sie kann untertauchen und sie ist auch niemandem Rechenschaft schuldig und muss sich nicht melden. Aber Judiths Mutter, die bleibt Gott sei Dank hartnäckig. Sie erklärt jetzt, dass es ihrer Tochter überhaupt nicht ähnlich sieht und dass sie auch niemals ihren Kater im Stich gelassen hätte, der ja tagelang nicht gefüttert und versorgt wurde. Und sie sagt auch, dass es niemanden gibt, zu dem sie hätte gehen können. Sie erklärt der Polizei, dass Judith zu diesem Zeitpunkt auch keinen Freund hatte. Also sie muss irgendwie verschwunden sein. Und Gott sei Dank lässt sich die Polizei jetzt auch überzeugen. Sie leiten jetzt erste Maßnahmen ein. Und es wird nach Judiths Auto gefahndet. Die Nachbarn werden befragt und das hilft dann auch bei der Rekonstruktion ihres letzten Tages. Und tatsächlich dauert es auch nicht lange, bis ihr Auto entdeckt wird. Bereits am 17. findet man es auf dem Parkplatz am Kloster und dass es da jetzt seit Tagen einfach nur so herumsteht und nicht bewegt worden ist, das alarmiert natürlich die Ermittler. Und sie beginnen jetzt, den Wald nach Judith abzusuchen. Judiths Mutter, die geht zu dem Zeitpunkt davon aus, dass Judith vielleicht irgendwo eingesperrt ist, also sie drückt es so aus und wir vermuten, dass sie vielleicht von einer Entführung ausgeht. Sie hat allerdings immer noch die Hoffnung, dass ihre Tochter bald gefunden wird und dass sie wohlbehalten zurückkehrt. Ihr Vater dagegen hält das lange Warten nicht aus. Er fängt am 19. September ebenfalls an, gemeinsam mit seiner neuen Frau, seiner anderen Tochter und ihrem Freund im Wald zu suchen. Judiths Mutter, die kann das nicht. Sie hat zu viel Angst, dass sie dabei diejenige sein könnte, die den schlimmstmöglichen Fund macht, dass sie eben Judiths Leiche finden könnte. Und sie hofft auch weiterhin, dass Judith lebend gefunden wird. Aber so weit kommt es leider nicht.
Es ist der 20. September, als Judiths Vater den Wald durchkämmt und auf einmal fällt ihm eine plattgetretene Stelle inmitten von Brombeersträuchern auf, als hätte dort jemand, wie er später selbst sagt, gerangelt oder Fußball gespielt. Und von dieser Stelle aus führt eine Schleifspur durchs Dickicht, an deren Ende ein paar Stöcke auffällig aufgereiht daliegen. Judiths Vater, ein ruhiger, rationaler Mann, der gebürtig aus den Niederlanden stammt, sieht dort, wo die Stöcke liegen, nun grün schimmernde Schmeißfliegen aufsteigen. Und in dem Moment ploppt ein Gedanke in seinem Hinterkopf auf. Diese Fliegen, die sieht man oft an toten Tieren. Die sieht man an Kadavern. Was, wenn... Er geht näher ran, hebt einen der Stöcke an und darunter sieht er ein Gesicht, das vertraut und doch fremd wirkt. Es sind Judiths Züge. Es ist Judith, die er gefunden hat, das weiß er gleich. Aber ihre Augen sind schwarz, die Verwesung hat Spuren hinterlassen und aus einem Reflex heraus macht er nun ein Foto. Er will das hier nicht vergessen, er will nicht verdrängen, was er hier und heute an diesem grauen, kühlen Septembertag im Wald gefunden hat. Die Leiche seiner Tochter. Judiths Körper, versteckt unter Ästen und Blättern, vollkommen leblos. Nie mehr wird sie in ihren roten Fiat steigen, um nach Hause zu fahren. Den Laptop auf ihrem Tisch wird sie nie zuklappen, den Frühstücksteller nicht abspülen, den Wäscheständer nicht aufheben und ihren Kater nie mehr füttern. Judith ist tot. Ermordet, das ist sofort klar. Und ihr Vater tut jetzt, was getan werden muss. Er ruft seine Frau zu sich, die heute wieder mit ihm gesucht hat. Dann verständigt er die Polizei. Er klingt gefasst, nüchtern. Weshalb, das wird er später selbst nicht sagen können. Vielleicht ist es der Schock. Vielleicht ist er einfach so. Vielleicht ist es die Tatsache, dass alles Schreien, Heulen und Wüten nichts an der grausamen Realität ändert. Judith ist tot. Sie wollte einen Waldspaziergang machen, Ruhe finden. Aber stattdessen fand irgendjemand sie. Jemand, nach dem die Jagd nun beginnt.
Die Polizei trifft schnell am Fundort ein und sperrt dort alles ab. Judiths Leichnam wird von den Stöcken und dem Laub befreit, unter dem sie versteckt wurde. Erschüttert erkennen die Ermittler, dass sie, abgesehen von einer einzelnen Socke, nackt ist. Ihre Arme sind, wie es später beschrieben wird, seltsam angewinkelt, ihre Lage angepasst an die Himmelsrichtungen. Also der Kopf liegt Richtung Osten, die Füße Richtung Westen. Vielleicht ist das Absicht, vielleicht aber auch nur Zufall. Die Verwesung ist aufgrund des feuchten Wetters in den letzten Tagen schon stark fortgeschritten. Judiths Kleidung und ihr Handy sind nicht auffindbar. Der Wald wird abgesucht, Spuren werden gesichert, umliegende Gewässer sollen gegebenenfalls abgepumpt werden. Die Mordkommission wird eingesetzt, um den Fall von Judith aufzuklären. Und sie ist sich einig. Sie wollen Judiths Mörder schnappen, und zwar um jeden Preis. Am Fundort der Leiche werden nur wenige Gegenstände sichergestellt. Eine Brille, ein Kaugummipapier und seltsamerweise auch ein Bohrer, also jetzt keine Bohrmaschine, sondern nur der Bohrer selbst. Unter Judiths Nägeln werden Proben genommen, in der Hoffnung, dass sie ihren Angreifer verletzt hat und dass seine DNA jetzt unter ihren Fingernägeln zu finden ist. Die Socke wird ebenfalls sichergestellt und alles wird zusammen ans LKA geschickt, mit der Bitte um DNA-Untersuchung. Und Judith wird natürlich auch obduziert, aber wegen der fortgeschrittenen Verwesung ist das leider gar nicht mehr so einfach. Es kommt jetzt heraus, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach erstickt ist. Ob sie sexuell missbraucht wurde, das lässt sich leider nicht mehr feststellen. Und auch vom LKA, da kommen wenig später ernüchternde Neuigkeiten. Die Proben unter den Fingernägeln ergeben nichts, was wahrscheinlich ebenfalls an der stark fortgeschrittenen Verwesung liegt. Es gibt auch keine verwertbare DNA an der Socke und der Brille. Und auch Judiths Wohnung wird natürlich durchsucht. Und hier stellen die Ermittler jetzt etwas extrem Eigenartiges fest. Als sie die Wohnung betreten, ist dort alles penibel aufgeräumt und geputzt. Und wir erinnern uns ja noch an die Beschreibung gerade, bei der ich gedacht habe, dass da eingebrochen worden ist und Sarah gesagt hat, ja, so würde sie ihre Wohnung nie hinterlassen, wenn sie jetzt länger verreist oder sowas. Ja, und jetzt ist auf einmal alles ordentlich. Das Geschirr wurde gespült, die Lernunterlagen wurden weggeräumt, die Wäsche wurde abgenommen und alles ist blitzsauber. Und das wundert die Ermittler jetzt natürlich. War jemand hier, um Spuren zu beseitigen? Die Polizei, die steht vor einem Rätsel, das sie auf den ersten Blick nicht lösen kann. Bislang gibt es noch nicht mal einen Verdächtigen, also fangen sie jetzt an, Judiths Umfeld genauer unter die Lupe zu nehmen. Und dabei gerät jemand in den Fokus, mit dem viele von euch wahrscheinlich gerade so gar nicht rechnen, und das ist Judiths Vater. Wieso wird jetzt ausgerechnet er verdächtigt? Erstens, er war derjenige, der Judith gefunden hat, und zwar recht schnell, obwohl sie ziemlich tief im Wald lag. Zweitens wird ihm sein Anruf nach dem Leichenfund zur Last gelegt. Da hat er seltsam gefasst gewirkt, und auch bei den Gesprächen im Anschluss mit den Ermittlern wirkte er sehr ruhig und kontrolliert. Drittens, ihr erinnert euch ja sicher noch an den Bohrer, der am Tatort gefunden worden ist. Und hier stellt sich jetzt heraus, dass dieser von Hand nachgeschliffen worden ist. Und das kann wohl nicht jeder. Judiths Vater allerdings, der hat eine Berufsausbildung, die ihm das ermöglicht. Und er kann auch keine Erklärung für den Bohrer am Tatort liefern. Und viertens, die penibel aufgeräumte und geputzte Wohnung. Und hier stellt sich heraus, dass es Judiths Vater war, der für Ordnung gesorgt hat und sauber gemacht hat. Und das, während Judith noch vermisst war. Und das wirkt jetzt natürlich alles zusammen extrem verdächtig. Ebenso, als hätte er irgendwelche Spuren beseitigen wollen. Aber erinnert euch an unsere Einleitung? Keine voreiligen Schlüsse. Denn es kommt alles anders, als ihr jetzt denkt. Keiner dieser Punkte reicht, um Judiths Vater die Tat nachzuweisen. Und so suchen die Ermittler jetzt weiter. Nach Indizien, aber natürlich auch nach anderen Verdächtigen.
Sie versuchen herauszufinden, wer der junge Mann mit dem Stirnnacken gewesen sein könnte, ohne Erfolg. Wie schon gesagt, einen Freund hatte Judith zur Zeit ihres Verschwindens nicht. Ihre Freundin Svenja ist sich sicher, dass sie das gewusst hätte. Aber Judith hat einen Ex und dieser rückt jetzt als nächstes in den Fokus der Ermittler. Denn Svenja erzählt über diese Beziehung ziemlich aufsehenerregende Dinge. Judith, so berichtet sie, sei 3 Jahre mit dem Mann namens Timo zusammen gewesen. Den Namen Timo haben wir übrigens auch aus der XY-Sendung übernommen. Timo habe aus Köln gestammt und dort einen Gnadenhof für Tiere betrieben, was der tierlieben Judith sofort imponiert habe. Wie Judith habe auch er Heavy Metal und Mittelaltermärkte geliebt. Nur eines, so Svenja, war in der Beziehung alles andere als perfekt. Die beiden haben sich nämlich nie im echten Leben gesehen. Nicht mal zu ihrer Verlobung. Zu dem Zweck waren sie nämlich auf einem Mittelaltermarkt verabredet und Judith war natürlich froh, ihren Freund endlich kennenzulernen, ihn auch mal berühren und umarmen zu können. Aber anstelle von Timo erwartete sie auf dem Markt eine Frau, eine Freundin von Timo, die sich entschuldigte, er habe spontan doch nicht kommen können, weil eines seiner Pferde im Sterben lag. Aber sie solle Judith etwas von ihm geben. Einen Verlobungsring.
Ja, das ist so eine Stelle, die ich irgendwie überhaupt nicht verstehen kann. Also das ist doch nicht mehr als eine Brieffreundschaft oder so, eine Beziehung und dann noch eine Verlobung. Also irgendwie kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie das vonstatten gegangen sein soll.
Ich mir auch nicht, aber sowas gibt's ja, glaube ich, relativ oft, ne? Dass Leute einfach nur übers Internet mit irgendwem zusammen sind.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich so kennenlernt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man sich so verliebt. Das hatte ich auch selber schon mal.
Mhm.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich so lange Zeit nicht trifft, nicht sieht, nicht anfasst, trotzdem sagt, dass man in einer Beziehung ist und sich dann auch noch verlobt. Also da muss man echt riesiges Vertrauen in die Person am anderen Ende der Internetleitung haben.
Ja, ich glaube auch, Judith hat diesem Typen einfach komplett vertraut, nur leider wurde ihr Vertrauen am Ende nicht belohnt. Die Beziehung ging ein halbes Jahr nach der Verlobung in die Brüche. Judith trennte sich von Timo, wovon er nicht begeistert war. Hatte also Timo ein Motiv, Judith etwas anzutun? Die Mordkommission setzt jetzt alles daran, einen Kontakt zu Timo aufzubauen. Von Svenja bekommen sie den Hinweis, er wäre auf Social Media zu finden. Nach Timo wird jetzt gefahndet. Und tatsächlich meldet sich dann jemand bei der Polizei und erzählt, er wäre Timo. Allerdings wäre er nur noch 2 Tage lang unter dieser Nummer zu erreichen. Danach müsste er das Handy einer Freundin zurückgeben. Die Mordkommission ruft ihn dann natürlich an, doch Timos Aussagen sind ziemlich enttäuschend. Er und Judith wären seit längerem getrennt, er habe mit ihrem Tod nichts zu tun und seine Adresse könne er auch nicht rausgeben, da er zurzeit keinen festen Wohnsitz habe. Die Ermittler werden immer stutziger. Was ist denn mit seinem Gnadenhof? Lebt er nicht dort? Sie verfolgen jetzt die Nummer zurück, von der aus Timo angerufen hat, und finden heraus, diese Nummer gehört einer Frau, die in Neuss im Haus ihrer Eltern lebt und mehrere Handys auf sich registriert hat. Sie suchen die Frau auf und finden jetzt etwas heraus, das ich auch schon wieder so krass finde, nämlich, dass es Timo, den Gnadenhofbesitzer, nie gegeben hat. Es war diese Frau, die die ganze Zeit mit Judith gechattet und ihr weisgemacht hat, sie wäre mit ihr zusammen. Das Ganze war also nichts als Betrug. Die Frau hat sich quasi einen Spaß draus gemacht, Judith mehrere Jahre lang an der Nase herumzuführen und zu manipulieren. Sie selbst drückt es allerdings anders aus. Was sie gemacht habe, sei im Endeffekt ein Coaching gewesen und habe Judith geholfen, ihr Leben in die richtige Bahn zu lenken. Die Verlobung sei Judiths Idee gewesen und die Frau habe sich drauf eingelassen, um sie nicht zu verlieren. Ja, das ist natürlich ziemlich verrückt. Aber zum Zeitpunkt von Judiths Tod waren sie und Timo, aka die Frau, die sich als Timo ausgegeben hat, schon eine Weile getrennt. War der Mord an Judith also späte Rache? Grundsätzlich ist das möglich, aber auch der Frau lässt sich zunächst nichts nachweisen.
Ja, ich will hier niemandem auf den Schlips treten oder sowas, aber ich verstehe das mit dieser Beziehung einfach nicht. Irgendwie. Es ist ja schön, wenn das für manche Leute funktioniert, und aber für mich wäre das nichts. Die beiden, die können sich ja auch nie gesehen haben. Da kann ja jetzt auch kein FaceTime oder sowas stattgefunden haben. Die haben ja wahrscheinlich auch nie miteinander telefoniert.
Nee, also ich weiß nicht genau, wie das war. Das wurde jetzt auch nicht thematisiert. Ich sag's mal so, in der XY-Folge ist diese Frau relativ maskulin dargestellt worden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es da vielleicht einen Skype-Call oder sowas gegeben haben kann, bei der sie sich als Mann ausgegeben hat. Es ist aber bei der XY-Folge auch so, dass es ein Foto von dem angeblichen Timo gibt und das ist nicht die Frau in der Verkleidung oder so. Insofern gehe ich davon aus, dass sie wirklich reingelegt hat mit irgendwelchen Fotos aus dem Netz und dass es dann eben tatsächlich keine Videotelefonate oder sowas gegeben hat. Und also, ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor. Aber gut, Judith war halt schüchtern, ne? Also wenn sie so zurückgezogen waren, so vielleicht war das ja auch genau das Richtige für sie.
Ja, nur ist das nicht wirklich in meinen Augen eine Beziehung dann?
Ja, ich kann mir das auch schwer vorstellen, zumal Judith ja von Familie und Kindern geträumt hat und wenn sie ihren Partner noch nicht mal bei der Verlobung gesehen hat. Wie hat sie sich das dann vorgestellt, dass die beiden sich dann bei der Hochzeit zum ersten Mal treffen oder?
Das verstehe ich auch nicht. Also wie gesagt, also für alle, für die es funktioniert, ist das super und alle, die auf so eine Art glücklich sind, ist es super, aber für mich persönlich wäre das nicht. Nach einiger Zeit müsste ich meinen Partner schon mal sehen. Ich müsste schon mal mit dem skypen, ich müsste schon mal mit dem telefonieren und irgendwann müsste ich den dann auch mal treffen und anfassen können. Und man muss ja auch irgendwie gucken, ob das auf einer anderen Ebene passt. Und also ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut. Vielleicht habt ihr ja da draußen so eine Art von Beziehung schon mal geführt oder führt gerade eine und könnt uns das vielleicht ein bisschen besser erklären.
Oder ihr habt es auf der anderen Seite vielleicht erlebt, dass ihr von so einem Menschen reingelegt worden seid. Müsst ihr natürlich nicht erzählen, aber manche machen das ja dann auch ganz gerne, um andere davor zu schützen. Also berichtet gerne mal. Ich finde es auf jeden Fall auch einfach krass von der Frau, dass sie das so jahrelang durchzieht.
Also was in dieser Frau vorgegangen ist, das kann ich noch nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn sie sich jetzt auch wirklich so im Nachhinein eingeredet hat, ja, ich war ja so eine Art Life-Coach und ich habe ihr ja auch geholfen und so. So hat sie das ja vor sich gerechtfertigt. Mochte, wie sie selber sagt, die Judith ja dann auch wirklich, wollte sie wahrscheinlich dann auch nicht so krass verletzen oder so. Da kann ich mir das noch eher vorstellen, wie ja, sie dazu gekommen ist.
Die Frau wird auch in der Sendung so total selbstbewusst dargestellt. Also sagt das dann auch wirklich so, ja, im Endeffekt habe ich ja was für sie getan und weiß, ich denke so, ja, okay, cool. Aber es war echt nicht nett von ihr. Also.
Nee,
ja.
Das war nicht nett von ihr, klar. Aber ich sag nur, so rechtfertigt sie das ja vor sich. Und in gewisser Weise war sie der Judith dann ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Stütze.
Ja, gut, ne? Ich meine, dass Judith jetzt kürzlich da ihre Ausbildung angefangen hat und ihren Weg gefunden hat. Wer weiß, ob das nicht irgendwas mit ihr zu tun hatte, mit den Gesprächen, die beiden geführt haben.
Ja, sie hat ja nun mal gedacht, sie hat dann einen starken Partner, der ihr irgendwie den Rücken stärkt und.
Ja, ja. Ja, sicher, sie hat ja nichts geahnt davon. Hat das ja auch dann niemals erfahren, also ja.
Ja, aber schon eine heftige Geschichte, also extrem krasse Randgeschichte irgendwie.
Ja, finde ich auch, absolut.
Ja, und wenn ihr jetzt glaubt, das war's mit den komischen Geschichten und Verdächtigen und so, das war's noch nicht. Es gibt noch eine weitere Spur, der die Ermittler folgen können. Und diese, die führt zu einer Maßregelvollzugseinrichtung und die hat sich quasi direkt neben Judiths Zuhause befunden. Und für alle, die den Begriff nicht kennen, in den Maßregelvollzug kommen Straftäter, die psychisch krank sind oder suchtkrank sind und die deshalb gar nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. Sie können ihre Strafe nicht im Gefängnis absitzen, weil sie nach deutschem Recht keine Strafe, sondern eine Behandlung erhalten sollen. In Justizvollzugsanstalten, also in Gefängnissen, gäbe es aber oft keine passenden therapeutischen Angebote für sie, insbesondere keine intensive psychiatrische Betreuung oder Suchttherapie. In forensischen Kliniken, die den Maßregelvollzug übernehmen, werden diese Menschen medizinisch und psychologisch behandelt und das meist unter sehr strengen Sicherheitsauflagen. Und genau wie im Gefängnis gibt es dort bei entsprechendem Therapiefortschritt auch Lockerung oder Freigang. Ja, und das, um die Rückkehr in die Gesellschaft oder die Wiedereingliederung schrittweise zu üben. Und in dieser Klinik, die sich so nah an Judiths Wohnort befindet, erkundigen sich die Ermittler jetzt, wer am Tag ihres Verschwindens Freigang hatte. Dabei achten sie ganz genau darauf, ob unter diesen Menschen ein junger Mann mit Stirnacken ist, denn den will die Nachbarin ja im Auto bei Judith gesehen haben. Es findet sich allerdings niemand, der auf diese Beschreibung passt. Und auch sonst kristallisiert sich in der Einrichtung erstmal niemand heraus, der als Täter in Frage kommt. Ja, und so langsam, aber sicher werden die Ermittlungen jetzt wirklich schwierig. Es gibt viele potenzielle Täter, aber am Ende finden sie nicht einfach den einen, der es war. Und sie gehen jetzt alle Indizien und alle Hinweise noch einmal durch und stoßen dabei auf einen kleinen Skandal. Erinnert ihr euch noch, was wir euch erzählt haben, was am Leichenfundort alles gefunden worden ist? Die Brille, der Bohrer und ein Kaugummipapier. Und es stellt sich jetzt heraus, dass dieses beim LKA nie untersucht worden ist. Das wurde schlicht und einfach versäumt. Und die Ermittler, die schicken dieses Kaugummipapier jetzt noch einmal ein und bekommen dann glücklicherweise auch schnell ein Ergebnis. Und dieser führt zu einem Mann, dessen richtigen Namen ihr schnell ergoogeln könnt, wenn ihr den haben möchtet. Wir dürfen den aber aus Persönlichkeitsrechten nicht nennen. Und wir nennen ihn daher wieder so, wie er auch in der XY-Folge genannt worden ist, nämlich Malte Köhler. Und Malte Köhler, der ist ein Insasse des Maßregelvollzugs. Also dieser Vollzugsanstalt, bei der man ja geprüft hat, wer zum Zeitpunkt von Judiths Verschwinden Freigang hatte. Die Ermittler, die holen jetzt sofort nähere Informationen über ihn ein und sie erfahren, Malte ist 47 Jahre alt und hat schon in den 90er Jahren eine kriminelle Karriere begonnen. Diebstahl, Einbruch, versuchte und vollendete Sexualdelikte und all das hat ihn schon damals hinter Gitter gebracht. Aber dort blieb er nicht lange und so kamen weitere schreckliche Verbrechen hinzu. Sexueller Missbrauch an einer Nachbarin und an seiner eigenen Partnerin vor deren Sohn. Eine Fremde soll er in ein Gebüsch gezerrt und gewürgt haben, eine Vorgehensweise, die ja auch zu Judiths Erstickungstod passt. 2012 wurde Köhler dann zu 4 Jahren und 10 Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Tja, und jetzt fragt ihr euch sicher, wenn er in der Sicherungsverwahrung hätte sitzen sollen, wie ist dann seine DNA an das Kaugummipapier gekommen und wie ist dieses Kaugummipapier an den Tatort gekommen? Das fragen sich jetzt die Ermittler natürlich auch und was jetzt ans Licht kommt, das ist einfach nur skandalös. Denn in der richtigen Sicherungsverwahrung kam Köhler nie an.
Bei seiner Verurteilung wurde unseren Recherchen nach festgelegt, dass er zuerst einen Teil seiner Haftstrafe im Gefängnis absitzen und dann in eine Klinik solle, um sich gegen seine Alkoholsucht behandeln zu lassen. Und anschließend solle er dann eben in Sicherungsverwahrung. Für alle, die sich da nicht so auskennen, in Sicherungsverwahrung bleibt ein Täter nicht zwingend sein ganzes Leben lang, sondern es werden immer wieder Gutachten erstellt und auch hier gibt es potenziell irgendwann Lockerung, Freigang und es kann zu einer Entlassung kommen. Das Ding ist aber, Malte Köhler war ja noch gar nicht an dem Punkt, an dem er in die Sicherungsverwahrung gekommen ist. Im Maßregelvollzug in der Einrichtung nahe Judiths Zuhause war er ja wegen seiner Alkoholsucht und dort bekam er dann eben irgendwann diese Lockerung, laut denen er raus durfte. Und das unbegleitet und ziemlich oft. Insgesamt 210 Mal. Aber wie kam es jetzt dazu? Später wird durch Aussagen des behandelnden Psychiaters klar, dass Malte Köhler wohl alle an der Nase herumgeführt haben muss. Er hat sich in der Klinik total gut eingefügt und unauffällig verhalten und wurde somit als jemand eingestuft, der auch in der Außenwelt keine Gefahr darstellt. Der Punkt ist aber, dass Köhler eine antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde und von solchen Menschen weiß man, dass sie in der Lage sind, sich anzupassen und sich komplett unauffällig zu verhalten, wenn es ihnen etwas nützt. Kommt aber ein Hang zu Verbrechen, welcher Art auch immer, hinzu, kann dieser genauso gut wieder hervorbrechen, wenn der Betroffene eine günstige Gelegenheit sieht. Das heißt, Köhler ist einfach krass fehleingeschätzt worden. Er hat dem Klinikpersonal etwas vorgespielt, hat es eingelullt und sich dadurch Freigänge erschlichen. Er durfte sogar über Nacht wegbleiben. Und das, obwohl er, man kann es nur nochmal sagen, zunächst mal in Sicherungsverwahrung hätte sitzen sollen. Aber ist Köhler auch der Mörder von Judith?
Ja, es geht jetzt auch noch ein bisschen skandalös weiter und ihr wisst jetzt wahrscheinlich auch so langsam, warum wir am Anfang gesagt haben, dass dieser Mord definitiv vermeidbar gewesen wäre. Er wird jetzt festgenommen und es kommen noch mehr Dinge ans Licht. Und zwar, dass er am 12. September Freigang hatte, aber nicht auf der Freigängerliste stand. Und es kommt auch heraus, dass als er an diesem Tag zurückkehrte, dass er da Kratzer im Gesicht hatte, einen Bluterguss am Auge und eine schmutzige Hose. Er behauptete damals zuerst, dass er vom Fahrrad gefallen sei. Später änderte er seine Geschichte aber mehrfach. Zum Beispiel sagte er einmal, ihm wäre beim Fahrradfahren ein Ast ins Gesicht geflitscht. Aber woher sollte dann die schmutzige Hose stammen? Also er hat sich da immer wieder so ein bisschen in Widersprüche verstrickt. Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass Köhler in derselben physiotherapeutischen Praxis behandelt worden ist, in der auch Judith öfter Termine hatte. Es ist also gut möglich, dass er sie vor dem Mord bereits kannte oder ihr nachgestellt hat, sie beobachtet hat. Möglicherweise ist er ihr am 12. September mit voller Absicht in den Wald gefolgt. Die Ermittler sehen es jetzt so, dass es genug Indizien gegen Köhler gibt, um ihn vor Gericht zu bringen. Doch jetzt kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Was ist denn mit den anderen Verdächtigen? Judiths, in Anführungsstrichen, Ex-Freund und was ist mit ihrem Vater? Also die Frau, die sich als Timo ausgegeben hat, die hat für den Tatzeitpunkt ein glaubhaftes Alibi und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sie da irgendwas mit zu tun hat. Und auch, ja, Judiths Vater, der hat sich ja anfangs ziemlich verdächtig verhalten. Kommen wir zum einen zu der Sache mit dem Bohrer. Darüber wird im Internet ziemlich viel spekuliert und es könnte jetzt einfach so sein, dass er dieses Teil halt bei Judith vergessen hat. Er hat ihr ja, wie er auch selber angibt, beim Umzug geholfen und dass sie ihm den Bohrer einfach bei der nächsten Gelegenheit wiedergeben wollte und ihn deswegen vielleicht in der Tasche hatte, vielleicht hat sie ihn dann auch rausgeholt, hat vielleicht versucht, sich damit noch irgendwie zu wehren oder so. Das kann ja sein und das finde ich, ist auch recht plausibel und nachvollziehbar. Denn wenn ich weiß, was ich manchmal so in den Taschen habe, also ja, kann ganz gut sein. Und was die Wohnung angeht, natürlich hat diese ganze Aufräumaktion ihn zuerst mal irgendwie verdächtig gemacht, aber gleichzeitig ist es auch einfach nur irgendwie total herzzerreißend, weil ja, es ist herausgekommen, dass er nicht nur geputzt hat, sondern er hat auch weiter in der Küche gewerkelt, die er ja kurz zuvor mit Judith aufgebaut hat. Er hat ein paar Regale angebracht und das hat nichts mit Spurenbeseitigen zu tun. Das hätte er nicht machen müssen. Wenn er jetzt der Täter gewesen wäre, hätte er ganz bestimmt nicht noch Regale angebracht. Das, ja, es war einfach nur, ich glaube, er hat das einfach nur gemacht, weil es ihm das Gefühl gegeben hat, dass Judith wiederkommt. Dass wenn sie wiederkommt, dass sie dann eben ihre Küche fertig hat, dass sie sich freut, wenn die Wohnung aufgeräumt ist und so weiter. Und ja, ich glaube, er will einfach nicht oder wollte zu dem Zeitpunkt einfach nicht wahrhaben, dass ihr was zugestoßen sein könnte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das zu dem Zeitpunkt aber schon ganz krass im Gefühl hatte, dass es eben nicht nur eine Mutter spürt, also warum auch, sondern eben auch der Vater vielleicht schon gespürt hat, dass sie tot ist und dass er deswegen vielleicht auch recht in Anführungsstrichen nüchtern auf den Leichenfund reagiert hat, weil er damit womöglich schon einfach gerechnet hat, dass er sie da findet. Oder aber was natürlich auch sein kann, ist, dass er einfach nur ganz, ganz krass unter Schock stand. Ich meine, man findet ja nicht alle Tage sein totes Kind im Wald und wer kann schon sagen, wie er da reagieren würde? Natürlich, wir kennen alle die Reaktion aus einem Film, dass man dann schreit und weint und was weiß ich nicht was und viele Menschen reagieren ganz bestimmt auch so. Aber das ist ja nicht die Regel, das muss ja nicht so sein.
Was mir noch so dazu eingefallen ist, dass er die Wohnung so aufgeräumt hat, ist der Vater von Scarlett S. Erinnerst du dich
ja,
noch?
Ja, stimmt.
Also für euch da draußen, falls ihr unsere Scarlett-Folge nicht kennt, das ist die Nummer 5 und da erzählen wir, dass Scarletts Vater, seit sie verschwunden ist, ihr Auto immer in Ordnung hält, weil er halt der Meinung ist, wenn sie wiederkommt, dann wird sie ihr Auto brauchen. Und ja, das ist mir damals irgendwie auch schon so nahe gegangen und genauso ist das jetzt auch mit dem Vater von Judith, dass so Väter eigentlich immer davon ausgehen, ihre Tochter ist wohlbehalten da draußen und kommt wieder und dann möchten sie, dass alles in Ordnung ist und ja, das erinnert mich total daran.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche Menschen einfach so eine Bewältigungsstrategie ist oder auch einfach eine Art der Ablenkung oder so, dass man einfach dann nicht das Gefühl hat, hilflos zu sein, sondern einfach irgendwas tun kann und so. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ziemlich hilfreich ist, vielleicht in so einer Situation, dass man dann nicht einfach sitzt und verzweifelt.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und um auch nochmal darauf zurückzukommen, wie es sein kann, dass Judiths Vater ja nur relativ kurz nach ihr gesucht hat, sie aber dann ziemlich schnell gefunden hat, weswegen ja auch manche meinen, dass er eben gewusst haben muss, wo die Leiche lag, dazu hat er eben Folgendes gesagt. Er war ja zuerst davon ausgegangen, dass Judith sich nur eine kleine Auszeit nimmt, aber dann am 19. hat die Polizei ihn zu einem Gespräch gebeten, bei dem er dann erfahren hat, dass bei Judith wohl ein Beruhigungstee aus Pilzen gefunden worden sein soll. Und er dachte sich jetzt, wenn sie sowas getrunken hat, ist sie im Wald vielleicht schwindelig geworden und ihr ist dann dementsprechend was passiert. Und auch, dass ihr Auto jetzt seit Tagen verlassen am Wald rumstand, fand er eben komisch und hat sich dann am 19. der Suche angeschlossen. Aber weil er sich dachte, vielleicht wollte Judith meditieren oder sowas, was sie wohl öfters gemacht hat, hat er nicht mit der Polizei auf den Wegen gesucht, sondern abseits der Wege. Und da er sich in dem Wald sehr gut auskennt, war er dann eben auch schnell mit der Suche und hat Judith dann auch schließlich gefunden. Wir können euch jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, dass der Verdacht gegen Judiths Vater sich nie erhärtet hat. Die Polizei konzentriert sich nun auf Malte Köhler, gegen den schließlich auch Anklage erhoben wird. Köhler schweigt, insofern kommt es zu einem Indizienprozess. Er habe am 12.09. Ausgang gehabt und Judith nachgestellt, sie dann im Wald überwältigt, getötet, sich entweder an ihr vergangen oder aber sich an ihrem langsamen Erstickungstod erregt, was ja zu seinen früheren Taten passt. Am Tatort habe er das Kaugummipapier verloren. Die DNA-Spur daran erweist sich als Blut und es ist ja gut möglich, dass er geblutet hat, denn die Verletzungen, die angeblich von dem Fahrradsturz stammen, werden nun als typische Abwehrverletzungen erkannt. Nach dem Mord soll Köhler Judiths Leiche dann notdürftig versteckt haben und in die Klinik zurückgekehrt sein.
Vor Gericht werden auch die Lockerungen in Köhlers Maßregelvollzug genauer offengelegt. Und dabei kommt heraus, dass ihm vor allem die Übernachtungsfreigänge besonders wichtig waren, die er ab Mai 2015 wahrnehmen durfte. Und ich will gar nicht wissen, was er bei diesen Übernachtungsfreigängen gemacht hat. Wirklich nicht. Krass ist aber auch, dass Köhler wohl eine nicht so große Mitarbeitsbereitschaft in der Therapie zeigte, weshalb im Frühjahr 2015 im Gespräch war, ob man die Maßregel abbrechen sollte, was eben bedeutet hätte, dass er zurück ins Gefängnis gekommen wäre. Aber selbst obwohl man das diskutiert hat, hat man ihm zu diesem Zeitpunkt die Freigänge nicht gestrichen. Ja, das Gericht spricht ihn aber schlussendlich schuldig, allerdings nur wegen Totschlags. Und als kleine Info, von Totschlag spricht man dann, wenn man bei der Tat keinen Vorsatz beweisen kann. Und wenn auch die anderen typischen Mordmerkmale nicht erfüllt sind. Auf Totschlag wird halt sehr gerne plädiert, weil man halt für Totschlag eine deutlich geringere Strafe bekommt als für Mord. Und Köhler, der wird jetzt zu 11,5 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Und die Begründung lautet, man könne ihm ja die sexuellen Motive nicht nachweisen, weil ihr wisst ja noch, dass die Verwesung so weit fortgeschritten war, dass man da eben keinen sexuellen Missbrauch mehr hatte feststellen können. Und auch heißt es, sei das Mordmerkmal der Heimtücke nicht erfüllt gewesen.
Judiths Eltern sind nicht zufrieden mit dem Urteil und sie gehen in Revision, nur um einen absoluten Schock zu erleben. In zweiter Instanz wird Köhler nämlich sogar freigesprochen, da man ihm die Tat nicht nachweisen könne. Kurzer Hinweis, er sollte aber nicht freigelassen werden, sondern wieder in den Maßregelvollzug kommen. Hintergrund des Freispruchs ist, dass zwei Zeuginnen Judith kurz vor ihrem Tod mit einem jungen Mann gesehen haben wollen. Von der einen, die den Mann mit dem Stiernacken beschrieben hat, wisst ihr ja schon. Die andere will Judith dann ebenfalls mit einem jungen Mann im Wald gesehen haben. Im ersten Prozess war dieser Zeugin nicht geglaubt worden, im zweiten aber schon. Aber selbst wenn Judith zuerst in Begleitung spazieren war, kann man ja nicht automatisch davon ausgehen, dass der junge Mann sie auch ermordet hat. Und was Malte Köhler angeht, ich meine, sein Kaugummipapier lag bei der Leiche und die Leiche lag jetzt nicht gerade am Wegrand, sondern tief in einem Brombeergestrüpp. Soll er da jetzt zufällig vorbeigekommen sein oder bei seinem Fahrradsturz hingeflogen sein oder was?
Ja, also mein Gedanke war zwischenzeitlich so, dass er besessen gewesen sein könnte von Judith, deswegen auch immer diese nächtlichen Freigänge gerne haben wollte, dass er sie vielleicht gestalkt und beobachtet hat und dass er auch ihr an diesem Tag vielleicht in den Wald gefolgt ist und dass da aber tatsächlich ein anderer Täter war.
Okay.
Und möglicherweise hat er ihr ja vielleicht sogar helfen wollen und dadurch dann das blaue Auge bekommen und ja, dieses Papier da verloren. Also ich meine, das ist so richtig tausendprozentig vom Tisch, dass es nicht ein anderer Täter war, ist es für mich nicht so wirklich. Aber ich würde sagen, wenn es so wäre, würde er nicht schweigen. Und ich finde auch, dass vieles dazu passt, weil er ja nun mal in seinen früheren Taten auch schon ähnlich vorgegangen ist. Deswegen gehe ich eigentlich schon davon aus, dass er der Täter ist. Aber so 1000%, finde ich, kann man das nicht so richtig sagen.
Ja, eine 1000%ige Sicherheit hat man bei einem Indizienprozess ja in der Regel nicht, ne? Ist ja so, aber ja, das spricht einfach alles für ihn. Also wie gesagt, er hat früher schon solche Taten begangen. Er hat sich jetzt gesteigert, nachdem er eine Zeit lang gar keinen Zugriff auf Frauen hatte. Das ist für mich einfach rein logisch.
Aber ich finde diesen anderen Mann irgendwie seltsam. Weil wenn sie doch keinen Freund hatte und so schüchtern war, offenbar hatte sie ja dann, wenn das stimmt, und das sagen ja Nummer zwei Zeuginnen, vielleicht doch mit jemandem was zu tun. Warum hat sie diesen Menschen geheim gehalten von ihrer Familie? Warum wusste da niemand von? Vielleicht wollte der das so? Vielleicht hatte der schlechte Absichten? Also, wie gesagt, ich bin eigentlich auch Team Köhler, aber das kam mir jetzt gerade so der Gedanke und so 1000%ig sicher bin ich mir da nicht.
Ja gut, dass keiner was von diesem jungen Mann, sollte es ihn denn gegeben haben, wusste, dass
ja, und dass er sich auch dann nie gemeldet hat, weißt du?
Sehr gut, Schiss, dass er dann als Verdächtiger gilt, ne, sowas gibt's ja.
Ja gut, aber spätestens, wenn das dann mit der DNA raus ist, kann man sich ja dann vielleicht mal melden. Aber gut, dann komme ich und sage, du warst es und der wollte ihr nur helfen.
Ja, genau. Und dann weißt du, wegen dir kommt er dann auch
ins Gefängnis. Ja, wegen mir, genau.
Nee, aber das ist doch, dass keiner was von ihm wusste und es ihn eventuell tatsächlich gab. Finde ich auch seltsam. Man müsste halt mal ein bisschen mehr über die zweite Zeuginnenaussage wissen, was sie genau berichtet hat. Ob sie vielleicht sagt, ich bin eine Weile hinter denen hergelaufen oder ich habe die genau erkannt oder irgendwas oder ob das nur so eine kurze Begegnung war. Weil ich finde, Judith sah jetzt auch nicht so ungewöhnlich aus. Also ich finde, so vom Typ her sehen viele junge Frauen aus wie sie. Und da könnte es ja auch zu einer Verwechslung gekommen sein. Nur dann ist ja auch immer noch der junge Mann im Auto. Also.
Ja, das meine ich eben. Also so im Wald kann ich mir das noch vorstellen. Auch da begegnest du vielleicht mal jemandem, der schließt sich dir kurz an, redet ein bisschen mit dir und geht dann weiter und du wirst aber gerade in dem Moment gesehen. Aber wenn er sich wirklich auch zuvor noch mit ihr im Auto befunden hat. Und weißt du, was mir dann noch eingefallen ist in dem Zusammenhang? Der Fall mit Susi oder von Susi Greiner aus Folge 17. Da war das doch auch so, dass man gesehen haben möchte, wie noch jemand auf ihrem Beifahrersitz saß und sie hat an einer Tankstelle noch Zigaretten und Kaugummi gekauft.
Ach ja.
Und da wusste man aber auch nicht, ob sie geraucht hat. Und ich glaube, bei Judith weiß man das auch nicht. Und das ist mir da auch noch so aufgefallen. Da war dann gleich so, das hatten wir doch schon mal irgendwo.
Stimmt, schon echt eine Parallele. Ja, jedenfalls fechten die Eltern von Judith auch dieses Urteil an und in dritter Instanz wird er dann endlich wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Ja, Nadine, hast du jetzt noch irgendwelche Gedanken zum Fall? Irgendwas Abschließendes oder?
Nee, ich glaube, ich habe schon genug Unheil angestiftet jetzt mit diesen ganzen Theorien, die ich jetzt noch eingeworfen habe, bei diesem sowieso schon ein bisschen chaotischen Fall. Nein, ich halte mich jetzt zurück, aber sagt uns doch mal bitte, was ihr denkt. Also, haltet ihr den Mann, den wir hier Malte Köhler nennen, für verdächtig? Oder glaubt ihr, da könnte vielleicht noch irgendjemand anders hinterstecken, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben? Oder ja, was glaubt ihr? Teilt uns das bitte in den Kommentaren mit.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns auch gerne ein Like da. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr uns gerne hört und auch Bock habt, uns öfter zu hören, dann abonniert uns auf jeden Fall, damit ihr mitbekommt, wenn es neue Folgen von uns gibt.
Ach, auch selbst wenn ihr das nicht wollt, abonniert uns einfach trotzdem, weil das hilft uns so doll.
Ja, das hilft uns wirklich extrem, weil je mehr Leute uns abonnieren, desto mehr werden wir auch angezeigt. Und dadurch kann unser Podcast hier immer ein bisschen mehr wachsen.
Genau, und denkt an unser Gewinnspiel bei Instagram. Das läuft noch bis zum 29.06. Solange könnt ihr uns noch einen Kommentar hinterlassen und hoffentlich eine Gewinnchance euch ergattern und bleibt dabei, folgt uns und bleibt dabei.
Genau, macht das und bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, haben wir auch heute wieder unseren Crime Flashback für euch. Falls ihr das erste Mal dabei seid, erklären wir ganz kurz, was das ist.
Du bist heute irgendwie so die seriöse Stimme, so die seriöse Instanz, ich rede irgendwie nur Quatsch.
Ja, muss ich ja auch mal sein, muss ich ja auch mal sein. Wenn du es nicht machst, muss ich es ja machen.
Ich gehe jetzt, du kannst ein Crime Flashback alleine lesen.
Na gut. Im Crime Flashback stellen wir euch in Kürze Fälle vor, die am gleichen Tag passiert sind, an dem auch unsere Folge erscheint, aber in einem anderen Jahr. Wenn ihr euch eine ausführliche Ausarbeitung dieser Fälle wünscht, dann lasst uns das auch jederzeit gerne in den Kommentaren wissen. Unser heutiger Crime-Flashback führt zu einem Fall, der noch gar nicht lange her ist. Am 17. Juni 2024 machen Spaziergänger am Rheinufer bei Worms-Rhein-Dürkheim einen schockierenden Fund. Sie entdecken die Leiche eines Mädchens. Schnell steht fest, wer das Opfer ist. Eine 15-Jährige aus Pirmasens. Doch es ist absolut unfassbar, auf wen der Tatverdacht fällt. Ihre eigenen Eltern. Rukia war kein einfaches, gefälliges Mädchen. Sie schwänzte mal die Schule, experimentierte mit Drogen und es gibt auch Berichte, laut denen sie gewalttätig gegenüber anderen wurde. Doch sowas kommt meist nicht aus dem Nichts und so war es auch bei Rukia. In ihrem Elternhaus gab es Probleme. Der Vater soll der Mutter gegenüber gewalttätig gewesen sein, genau wie Rukia und ihren drei jüngeren Geschwistern gegenüber. Zwischen den Eltern gab es häufig Streit. Sie rebellierte und wurde zum Sündenbock. Immer mehr, so heißt es in den Medien, sollen ihre Eltern sie als Störenfried gesehen und die Probleme in ihrer Beziehung Rukia angelastet haben. Die Eltern suchten zwar Hilfe, etwa bei der Polizei, der Schule, dem Jugendamt oder Kliniken, nahmen die angebotene Unterstützung aber nie wirklich an, warum auch immer. Und dann schmiedeten sie einen perfiden Plan. Das Mädchen sollte weg. Im Sommer 2024, nachdem es mal wieder Streit gegeben hatte, wollte Rukias Mutter sie angeblich beruhigen und zwang sie, ein starkes Beruhigungsmittel einzunehmen, von dem sie benommen wurde. Ihre Eltern fesselten sie anschließend, dann fuhren sie von ihrem Wohnort in Pirmasens ins 100 Kilometer entfernte Worms zum Ufer des Rheins. Hier will Rukias Mutter, wie sie später vor Gericht angeben wird, nun im Auto gewartet und nicht geahnt haben, was der Vater vorhatte. Er nahm Rukia mit aus dem Auto, soll dann auf sie eingeschlagen und sie mit einem Schal gewürgt haben, der der Mutter gehörte. Dann soll er die bewusstlose Rukia 30 Meter weit über einen Trampelpfad zum Wasser gezerrt und sie schließlich in den Rhein geworfen haben, wo sie ertrank. Wann und wie genau der Verdacht auf Rukias Eltern fiel, ist nicht bekannt. Vielleicht deswegen, weil aufgrund von Rukias afghanischer Herkunft zunächst ein sogenannter Ehrenmord im Raum stand. Also ein Femizid, der von der Familie des Opfers begangen wird, weil dieses sich den kulturellen Traditionen der Familie nicht unterwerfen will. Im Prozess klingt es aber nicht danach. Vielmehr, so heißt es, habe Rukia mit ihrem aufsässigen Verhalten eben gestört und sollte deswegen weg. Schon am ersten Verhandlungstag gesteht der 40-jährige Vater die Tat, redet sich aber zunächst mit Drogen raus. Er habe unter Drogen gestanden und könne sich an die Tat nicht erinnern. Die 34-jährige Mutter dagegen bestreitet jede Beteiligung bis zum Schluss. Über ihre Anwältin lässt sie erklären, sie habe nichts vom Mordplan gewusst, sei zwar dabei gewesen, aber ahnungslos, was wirklich passiert sei. Den Schal habe sie Rukia umgelegt, aber nur, weil ihr kalt gewesen sei. Da fragt man sich jetzt natürlich auch, wie man ahnungslos sein soll, wenn der Mann die eigene Tochter würgt und bewusstlos ins Wasser wirft. Das Gericht glaubt der Frau dann auch nicht. Die Beweislage spricht klar dafür, dass sie in die Planung involviert war und genau wusste, was passieren sollte. Das Urteil des Landgerichts Mainz ist eindeutig. Lebenslange Haft für beide Elternteile. Außerdem stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Der Mord sei aus niedrigen Beweggründen und in heimtückischer Weise begangen worden. In der Urteilsbegründung heißt es, beide hätten keinerlei Reue gezeigt. Weder bei der Tat noch vor Gericht. Der Vater sitzt während des Prozesses weitgehend emotionslos neben seinem Anwalt. Die Mutter bricht zwar mehrfach in Tränen aus, aber auch die Trauer glaubt man ihr nicht wirklich. Sie wirkt eher selbstmitleidig. Dem ermordeten Mädchen hilft das Urteil gegen die Eltern leider nicht mehr. Dabei hätte sie mit Sicherheit Hilfe gebraucht. Jemanden, der sie an die Hand nimmt und sie dabei unterstützt, ihr Leben in bessere Bahnen zu lenken. Stattdessen wurde sie von den beiden Menschen, denen sie mehr als allen anderen hätte vertrauen können sollen, kaltblütig ermordet. Ja, das war unser heutiger Crime Flashback. Lasst uns auch dazu gerne eure Gedanken in den Kommentaren da. Wir freuen uns immer, von euch zu hören, was ihr über die Fälle denkt und sind auch für euch da, wenn ihr einfach mal was zum Thema loswerden wollt. Ansonsten war's das von uns für diese Woche. Ich sag bis zum nächsten Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal.